Das Thema der heutigen Vorlesung Netze und Räume. Die Vorlesung steht ja insgesamt unter dem Titel Technische Netzwerke und virtuelle Räume der Bildung. Wir haben bisher überwiegend über Netzwerke der Bildung gesprochen. Die Metapher des Raums kam zwar auch immer wieder mal vor, stand aber nicht im Mittelpunkt. Die Reflexion der Netzwerkmetapher, wie sie bisher eine zentrale Rolle gespielt hat, lenkt die Aufmerksamkeit insbesondere eben auf vernetzte Beziehungen. Vernetzte Beziehungen zwischen miteinander kommunizierenden Personen. Das haben wir thematisiert im Hinblick auf die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden, auf die Kommunikation Lernender untereinander beim kollaborativen Lernen. Das haben wir thematisiert im Hinblick darauf, dass sich die Schulen ins Netz einklinken und dort mit anderen Schulen, mit anderen Personen an anderen Schulen in einen kommunikativen Austausch treten können. Wir haben die Vernetzung auch thematisiert unter dem Gesichtspunkt der Vernetzung von Datenobjekten beim Thema Hypertext und auch in Bezug auf Schulen ans Netz, wenn man das unter dem Gesichtspunkt thematisiert und betrachtet, dass damit die Schulen sich an ein Wissensnetz, das im Internet zur Verfügung gestellt ist, anschließen und damit im Unterricht arbeiten. Also die Vernetzung von Personen und Datenobjekten war bisher im Zentrum der Überlegungen gewesen. Jetzt wechselt etwas die Perspektive und dieser Perspektivenwechsel wird eben mit dem Übergang von der Netzwerkmetapher zur Raummetapher angezeigt. Ganz am Anfang der Vorlesung habe ich das schon mal so ein bisschen thematisiert, was der Unterschied in der Fokussierung ist zwischen Netzwerkmetapher und Raummetapher. Das will ich heute mit Bezug auf die Raummetapher etwas ausführlicher nochmal machen. Und in den folgenden Vorlesungen wird es dann also insbesondere um Fragen des Raums, des Internets als eines virtuellen Raums gehen. Ich werde das in drei Abschnitten machen. Zunächst mal nochmal zum Begriff des Cyberspace, was darunter vorzustellen ist. Das hat ein bisschen Wiederholungscharakter, weil ich das am Anfang der Vorlesung schon mal gemacht habe, aber das brauche ich heute, dass Sie das sich nochmal in Erinnerung rufen, um damit dann weiter operieren zu können. Zum Zweiten dann geht es mir darum, dass hier es ja sich darum handelt, dass Raum unter dem Gesichtspunkt betrachtet wird, dass er durch Technik konstituiert wird. Also dass Raum nicht einfach etwas ist, was uns gegeben ist, sozusagen von Natur, sondern dass Raum unter dem Gesichtspunkt betrachtet wird, dass es gegebener, nämlich durch Technik geschaffener Raum ist. Und schließlich will ich verschiedene Dimensionen dessen, was Raum ausmacht, erörtern. Alles das dient der Vorbereitung auf das, was dann in den kommenden Vorlesungen noch bearbeitet wird. Ich beginne also mit dem ersten Abschnitt, mit der Behandlung oder der Erinnerung daran, was unter dem Begriff Cyberspace zu verstehen ist. Das Erste, was unter Cyberspace oft verstanden wird, hier in dieser Vorlesung aber gar keine Rolle spielt, ist die technische Rückkopplung von Operationen, durch die ein Operieren im Raum suggeriert wird. Also das, was mit der bestimmten Technologie, einer bestimmten Technologie, die unter dem Titel Virtual Reality geführt wird, gemeint ist und da vorangetrieben wird, dass sie beispielsweise durch Datenhelm mit Datenhandschuh ausgestattet die Illusion vermittelt bekommen, sich in einem Raum zu bewegen. Also ihnen wird ein Raum vor Augen geführt und ihre Bewegungen werden in dem Sinne abgenommen, technisch abgenommen, dass sie zu Konsequenzen führen in Bezug auf die Wahrnehmung dieses Raums. Also wenn Sie vorm Bildschirm sitzen und den Blick wenden, ändert sich nichts an der Perspektive des Bildes, das dort auf dem Bildschirm dargestellt wird. Während bei dieser Technologie eben, wenn Sie den Kopf wenden, es dazu führt, dass Sie einen anderen Raumeindruck vermittelt bekommen, so als ob Sie sich in diesem Raum bewegen würden. Das dann auch noch ja, mit einem Raumeindruck, einem Stereoskop, einem Raumeindruck, sodass das also berechtigt ist zu sagen, es handelt sich hierbei um eine Art von Illusionstechnologie. Sie bekommen die Illusion vermittelt, als ob sie sich in einem technisch geschaffenen Raum, technisch simulierten Raum bewegen. In Wirklichkeit bewegen sie sich aber in einem anderen Raum, den sie aber gleichzeitig nicht wahrnehmen. Ja, also von dem Raum, in dem sie sich tatsächlich befinden, sind sie durch Datenhelm, Datenhandschuh abgeschirmt und sie scheinen versetzt zu sein in einen virtuellen Raum, in dem sie sich bewegen können, in dem sie operieren können und so weiter und so fort. Also das ist das, was auch unter Cyberspace teilweise verstanden wird und das ist das, was hier in dieser Vorlesung keine Rolle spielt. Wenn wir hier über Cyberspace sprechen, dann ist das Internet als Cyberspace gemeint und dafür spielt die Simulation von Räumlichkeit erstmal keine Rolle. Es gibt also im Internet keine technische Simulation von Räumlichkeit und dennoch imaginieren wir, bezogen auf den Raum des Internet oder den das Internet uns zur Verfügung stellt, so etwas wie Räumlichkeit. Wir brauchen diese Imagination, diese Vorstellung, dass wir uns sozusagen von Ort zu Ort bewegen, wenn wir im Internet surfen, um besser zu verstehen, was wir dort tun. In Wirklichkeit bewegen wir uns nicht von Ort zu Ort, weil es diese Orte als Orte so gar nicht gibt. Jetzt hatte ich schon am Anfang der Vorlesung die Unterscheidung gemacht zwischen zwei Raumbegriffen, die im Deutschen vom Wort her nicht unterschieden sind, aber im Englischen vom Wort her auch unterschieden werden, nämlich zwischen Room und Space. Und hatte gesagt, das englische Wort Room bezeichnet das an Raum, was man als bereits gestalteten Raum betrachten kann. Also ein Raum, der fertig ist, eingerichtet ist, bestimmte Strukturen aufweist, in dem Dinge vorzufinden sind und so weiter. Unter diesem Gesichtspunkt kann man das Internet betrachten als einen gestalteten Raum, wo man sich dann eben von Ort zu Ort bewegt, von Datenobjekt zu Datenobjekt bewegt oder zu bewegen scheint. Also im Sinne eines gestalteten Raums, des Internets als eines gestalteten Raums. Das wäre die erste Vorstellung von Cyberspace bezogen auf das Internet. Und die zweite wäre die, dass dies auch ein noch zu gestaltender Raum ist. Durch die User noch zu gestaltender Raum. Sie können ihre eigenen Orte dort kreieren, indem sie etwa ihre Website, eine Homepage selber konstruieren und ins Netz stellen und auf diese Weise neue Orte im Netz schaffen, durch Verlinkung neue Wege zu diesen Orten schaffen, das heißt selber aktiv gestaltend den Raum füllen, der zunächst mal als freier Raum im Internet ihnen zur Verfügung gestellt wird, also wo sozusagen noch nichts ist. Diese beiden Bestimmungen von Cyberspace, um die geht es, wenn es jetzt um das Internet als Raum geht. Gestalteter Raum und zu gestaltender Raum, Internet. Das also zunächst nochmal vorweg zur Erinnerung. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, dass Raum, so wie wir ihn hier thematisieren, nicht einfach etwas ist, was wir vorfinden oder in dem wir uns vorfinden. Das gewöhnliche Verständnis von Raum ist sicherlich das, dass es etwas Gegebenes ist, dass Raum einfach zu uns gehört, zu unserem Leben gehört. Wir nehmen Raum ganz selbstverständlich in Anspruch und haben nicht unbedingt selber das Gefühl, dass wir erst Raum schaffen müssen, um in Raum zu sein. Wenn man jetzt genauer hinguckt, wo denn eigentlich wir uns im Raum befinden, wird man fast immer feststellen müssen, dass das zwei Aspekte hat. Zum einen kann man es betrachten als das sich bewegen und das sich vorfinden in einem Raum, der irgendwie seit Ewigkeiten von Natur aus da ist. Der Kosmos etwa. Zum zweiten gibt es aber immer sozusagen bestimmte Stellen, an denen wir uns vorfinden. Und diese Stellen, wie etwa dieser Raum hier, ist natürlich, diese Stelle hier ist nicht von Natur aus da, sondern diese Stelle und dieser Raum, der uns hier zur Verfügung steht für das gemeinsame Lehren und Lernen, dieser Raum ist geschaffen worden. Er ist durch technische Operationen hergestellt worden. Wenn wir von Raum im sehr allgemeinen, alltäglichen Sinne sprechen, dann scheint uns Raum als etwas, was einfach da ist und in dem wir uns vorfinden. Aber dann, wenn wir von Raum im Sinne von Spielraum und Freiraum sprechen, also ein etwas differenzierteres Verständnis von Raum zugrunde legen, dann wissen wir, dass Freiraum und Spielraum durchaus unterschiedlich gegeben sein kann oder nicht gegeben sein kann. Also wir können das Empfinden haben, dass wir überhaupt keinen Freiraum haben. In einem bestimmten Sinne befinden wir uns trotzdem natürlich im Raum, in dem Sinne, dass wir einfach in der Welt sind und diese Welt eben irgendwie auch räumlich ist. Dennoch kann innerhalb dieses Raums in Bezug auf die Vorstellung von Bewegungsraum, Freiraum, Entfaltungsraum, Spielraum es so sein, dass wir als das Empfinden haben, ich habe keinen Raum. Es gibt keinen Raum für mich. Diese beiden Raumvorstellungen, die da im Spiel sind, die müssen wir unterscheiden und im Hinblick auf pädagogische Überlegungen und das Thema Bildung geht es vor allen Dingen um so etwas wie Freiraum, Entfaltungsraum, Spielraum. Also um ein besonderes Raumverständnis. Und dieser Raum, Freiraum, den wir haben, in dem wir uns frei entfalten, entwickeln, bewegen können, Spielraum, der uns zur Verfügung steht, ist uns eigentlich klar, ein solcher Raum ist nicht einfach da, sondern er muss, wenn er nicht von jemandem uns zur Verfügung gestellt wird, dann müssen wir ihn selbst, ihn uns schaffen. Er muss möglicherweise auch verteidigt werden. Er kann erweitert werden, er kann aber auch bedroht sein, er kann enger werden. Also es ist klar, dass das ein Raum ist, der eine menschliche Tätigkeit voraussetzt, die sich auf das Schaffen dieses Raums, das Verteidigen dieses Raums, vielleicht auch das Bedrohen dieses Raums bezieht. Und für diese Vorstellung von Raum spielt eben Technik eine große Rolle. Und welche Rolle Technik für die Konstitution von Raum im Sinne von Freiraum, Spielraum, Entfaltungsraum spielt, darauf möchte ich jetzt etwas genauer eingehen und möchte es mit einem Bild tun. Dieses Bild sehen Sie schon projiziert. Ich weiß nicht, ob Sie erkennen können, was darauf abgebildet ist. Es soll darstellen ein Dorf, ein Indianerdorf im südamerikanischen Urwald. Sie sehen sozusagen den Dschungel oder den Urwald außenrum. Ich hoffe, dass Sie das so einigermaßen erkennen können in der Projektion. Sie sehen dann, dass dieses Dorf umgrenzt ist durch Palisaden. Diesen Palisaden wiederum befinden sich Häute oder Decken oder was auch immer das ist, was den Dschungel sozusagen fernhält von dem Innenraum, dem Platz, der da geschaffen ist, auf dem sich nun Personen befinden. Das ist eine Art von Urbild für die Leistung, für die menschliche Leistung bei der Schaffung von Raum. In dem sehr allgemeinen, üblichen Verständnis von Raum ist das ganze Raum, was wir hier sehen. Auch der Dschungel nimmt natürlich irgendwie Raum ein und es gibt einen Raum des Dschungels. Aber in dem engeren Verständnis, das ich eben dargelegt habe, von Freiraum, gibt es nur innerhalb der Palisaden Raum. Und ist draußen, das, was draußen sich befindet, nicht Raum. Also nicht Raum, der zur Verfügung steht für menschliches Leben, für menschliche Entfaltung. Und zwar einfach deswegen, weil dort draußen das Gesetz des Dschungels, wie man so schön sagt, herrscht. Das heißt, dort draußen können Menschen sich nicht auf ihre eigenen Möglichkeiten beziehen, sondern dort draußen müssen sie sozusagen ständig in Reaktionsbereitschaft sein, aufmerksam sein, auf der Hut sein, gegenüber den Gefahren und Bedrohungen, die aus dieser Welt dort draußen des Dschungels kommen können und dort lauern. Das heißt, das menschliche Sein draußen im Dschungel ist eines, das diktiert wird von dem, was vom Dschungel ausgeht. Das menschliche Leben ist sozusagen bestimmt als Reaktion auf die Bedrohung durch die Natur. Und insofern ist es vollständig durch die Natur bestimmt, durch die Natur, die dort draußen die Regie führt, bestimmt. Raum für menschliches Leben, Zusammenleben, muss diesem Dschungel sozusagen erst abgewonnen werden, muss gegen ihn erkämpft werden. Da muss Freiraum erst geschaffen werden. Der Dschungel muss gerodet werden. Es muss eine Lichtung geschaffen werden. Bäume müssen gefällt werden. Es muss etwas errichtet werden, nämlich die Palisaden rundum. Wir können auch uns was anderes vorstellen, aber hier sind es eben Palisaden, was den Dschungel fernhält und die Gefahren aus dem Dschungel, wie den Tiere beispielsweise, fernhält. Auf diese Weise entsteht nach innen hin nun ein Raum, in dem ein anderes menschliches Sein möglich ist als außerhalb dieser Palisaden. Dieses andere menschliche Sein bedeutet, hier muss nun nicht mehr permanent aufgepasst werden. Hier müssen die Menschen nicht mehr permanent in Hab-Acht-Stellung sozusagen sich befinden und nach außen sozusagen gerichtet sein im Hinblick auf das, was vom Dschungel her kommen könnte. Sondern was jetzt möglich ist, ist, dass die Menschen sich einander zuwenden, sich miteinander beschäftigen, weil sie sozusagen freien Rücken haben. Freien Rücken haben dadurch, dass es hier diese Palisaden gibt, die ihnen eben den Rücken frei halten gegenüber etwa den Schlangen. Naja gut, die könnten hier noch durch die Palisaden durchkriechen. Aber sagen wir mal gegenüber wilden Raubtieren, die eben aus dem Urwald kommen könnten. Also der Rücken ist sozusagen freigehalten. Sie müssen das Ganze sowieso sich schon auch etwas im übertragenen Sinne vorstellen. Es ist ein konkretes Beispiel, aber gleichzeitig muss man es auch im übertragenen Sinne interpretieren, und das will ich auch versuchen hier zu tun. Sie haben also den Rücken frei, deswegen, weil sie den Rücken frei haben, können die Menschen sich einander zuwenden, statt sich nach draußen zur Natur hinzuwenden. Und sie können sich auch sozusagen auf sich selbst nach innen hin kehren. Sie können sich mit sich selbst beschäftigen. Sie können in diesem Raum, der geschaffen worden ist, nun neue Formen des Lebens entwickeln, neue Lebensformen entwickeln, des Zusammenlebens, des Entfaltens von menschlichen Möglichkeiten, ihre Kräfte ausprobieren, sie können Ideen entwickeln, sie können sich Zeit nehmen dafür. Alles das, was nur dann möglich ist, wenn sie nicht reagieren müssen und in ständiger Reaktionsbereitschaft sein müssen. Und die Errichtung dieser Palisaden, das ist eine menschliche Tätigkeit, eine menschliche Praxis und es ist vor allen Dingen eben eine technische Praxis. Diese Palisaden sind Technik, manifestierte Technik, sind das Ergebnis einer technischen oder mehrerer miteinander verwobener technischer Tätigkeit. Es ist klar, die Palisaden einmal zu errichten reicht nicht. Sie müssen also auch ständig unterhalten werden. Die Palisaden sind nicht unbedingt das Optimum im Hinblick auf die Abschirmung dieses Platzes nach draußen hin. Das heißt, die Menschen, die in diesem Raum nun leben, werden sich Gedanken darüber machen, wie denn vielleicht diese Technologie, diese Schutztechnologie der Palisaden weiterentwickelt werden kann, wie sie verbessert werden kann. Wie zum Beispiel dafür gesorgt werden kann, dass Schlangen nicht, giftige Schlangen oder sonst wie gefährliche, lebensgefährliche Schlangen nicht hindurch können. Also wird man vielleicht eine andere Technologie entwickeln, eine sicherere Technologie. Für diese Funktion von Technik, dass sie Raum schafft, haben wir hier bei uns am Arbeitsbereich den Terminus zurückhaltende Technik entwickelt. Der Terminus zurückhaltende Technik soll also eine bestimmte Aufgabe von Technik betonen. Das ist nicht alles, was Technik ausmacht, aber es ist ein wesentliches Moment dessen, was Technik für menschliches Leben zu leisten hat. Es ist also insofern durchaus eine Beschreibung dessen, was Technik in der Menschheitsgeschichte tatsächlich war und ist. Es ist gleichzeitig aber auch eine Leitvorstellung im Hinblick darauf, wie Technik, zum Beispiel eben in pädagogischen Kontexten, eingesetzt werden sollte. Nämlich im Hinblick auf ihre Möglichkeit, etwas zurückzuhalten. Das will ich jetzt noch mal etwas näher erläutern, den Begriff der zurückhaltenden Technik, weil das, was darin mit Zurückhaltung angesprochen hat, zwei Richtungen sozusagen hat. Die erste Richtung ist die nach außen gerichtete. Die Zurückhaltung bezieht sich also auf den Dschungel. Der Dschungel wird zurückgehalten. Man kann auch sagen, hier wird gegen den Dschungel Gewalt ausgeübt. Um ihn zurückzuhalten, genügt es ja nicht einfach nur, dass man da ein paar Pfähle errichtet und damit ist es erledigt, sondern ständig muss ja auch verhindert werden, dass der Dschungel, der überall dann doch versucht, durch die Palisaden einzudringen oder von oben her, der muss also ständig sozusagen wieder zurückgedrängt werden. Das hat etwas Gewaltsames. Also diese zurückhaltende Funktion von Technik ist ohne Gewalt nicht denkbar. Das ist eine Art von Gegengewalt. Das ist nämlich Gegengewalt gegen die Gewalten der Natur. Also Technik ist Gegengewalt gegen die Gewalten der Natur. Das ist die erste Bestimmung von Zurückhaltung, die in dem Begriff zurückhaltende Technik enthalten ist. Und sie richtet sich eben nach draußen ein gegen das Zurückdrängen von den Bedrohungen und so weiter, die von draußen kommen. Das zweite ist aber auch, es ist die andere Richtung, die nach innen hin ihre Bedeutung hat. Die Technik muss sich selbst zurückhalten. Sie darf sozusagen selbst jetzt nicht nach innen wuchern. Sie hält die Natur zurück. Aber wir könnten uns ja vorstellen, dass der freie Raum, der geschaffen wird, nun durch die Technik ausgefüllt wird. Wie ist das zu verstehen, dass freier Raum durch Technik ausgefüllt wird? Hier in dem, jetzt muss man auch ein bisschen vom Raumverständnis im geometrischen Sinne noch ja, eine Transferleistung, eine gedankliche Transferleistung erbringen. Und Raum auch im zeitlichen Sinne verstehen. Wir sprechen ja auch vom Zeitraum. Wenn also jetzt beispielsweise der Unterhalt der Palisaden, die das Dorf umgrenzen und diesen freien Raum schützen sollen, die gesamte freie Lebenszeit der Menschen beansprucht. Wenn die von morgens bis abends nur damit beschäftigt sein müssten, diese Palisaden aufrechtzuerhalten, dann wäre der Raum, den die Technik schafft, eigentlich einer, der nur durch die Technik selbst, nämlich durch die Beschäftigung mit der Technik, wiederum gefüllt wäre. Das wäre keine zurückhaltende Technik, eine solche Technik, die dies verlangt. Dass sie ihre Funktion des Zurückhaltens nach draußen hin nur aufrechterhalten kann, wenn man sich dafür ständig mit ihr beschäftigt, von morgens bis abends. Also an die Stelle des ständigen sich beschäftigen Müssens mit den Gefahren, die aus der Natur kommen und den Naturnotwendigkeiten, käme jetzt sozusagen die ständige Beschäftigung mit dem, was die Technik von uns verlangt. Eine solche Technik wäre eine aufdringliche, penetrante, eben nicht zurückhaltende Technik. Und wir alle kennen das aus unserem Alltag, wenn wir mit dem Computer arbeiten und wir mehr damit zu tun haben, das Ding wieder ans Laufen zu bringen und am Laufen zu halten, als dass es uns entlastet von irgendetwas, dann haben wir es mit nicht zurückhaltender Technik zu tun. Dann haben wir es mit aufdringlicher, penetranter Technik zu tun. Auf die Gesellschaft insgesamt bezogen kann man sagen, dass eben Technik die Aufgabe hat, uns das Leben zu erleichtern, uns zu entlasten. von Dingen, um uns freie Zeit zu schaffen, Freiraum zu schaffen, in der wir uns dann eben mit uns selbst, mit Kultur, mit Kunst, mit den Dingen beschäftigen können, die wir als unserem menschlichen Wesen angemessen empfinden. Wenn wir stattdessen uns ständig mit der Technik beschäftigen müssten, und wir müssen das zum großen Teil, das wissen wir alle, dann bedeutet das, dass Technik zumindest teilweise in unserer Lebenswelt nicht diesen Charakter von Zurückhaltung aufweist, sondern aufdringlich ist und penetrant ist. Deswegen ist also der Begriff der zurückhaltenden Technik nicht nur eine Beschreibung von Technik, sondern auch ein Leitbild für Technik. Denn wenn wir die technischen Realitäten beschreiben würden, unsere technischen Lebensrealitäten beschreiben würden, würden wir sehr viel nicht zurückhaltende Technik beschreiben oder Technik, die nicht zurückhaltenden Charakter hat, beschreiben müssen. Also, das ist gemeint mit doppelter Zurückhaltung, Zurückhaltung nach außen und gleichzeitig eigene Zurückhaltung, damit dieser Raum, der geschaffen worden ist, auch tatsächlich frei bleibt, möglichst weitgehend frei bleibt. Und dann, wenn dieser Raum so tatsächlich frei bleibt, dann kann sich dort in diesem freien Raum eine neue menschliche Lebensform entwickeln. Dann kann sich dort das menschliche Leben emanzipieren von den Notwendigkeiten der Reaktion, des bloßen Reagierens und Eingebundenseins in Naturzusammenhänge und des Reagierens auf die Notwendigkeiten, die sich dort ergeben, und kann eben hier etwas Neues entwickeln, etwas jenseits der Naturzwänge entwickeln. Und dieses Neue, dieses Andere, was sich dort entwickeln kann, das nennen wir Kultur. Und insofern hängen Kultur und Technik unmittelbar miteinander zusammen. Ohne Technik keine menschliche Kultur. Das heißt, Technik ist nicht etwas, was jenseits von Kultur, von menschlicher Kultur sich befindet oder etwas Nicht-Kulturelles. Und das eigentlich Kulturelle ist dann, was da sind, dann eben Kunst und die höheren geistigen Tätigkeiten, höhere in Anführungsstriche gesetzt, sondern Technik selbst ist ganz wesentlich überhaupt für die Möglichkeit von Kultur und entspringt selbst aus Kultur, denn das kommt ja jetzt auch dazu. Das Nachdenken über neue Technologien braucht ja auch Raum. Und dieser Raum für das Nachdenken über neue Technologien, das heißt für Wissenschaft, für Forschung und so weiter, dieses Nachdenken nimmt wiederum Raum in Anspruch, der durch Technologien geschaffen worden ist. Und die Weiterentwicklung, die dann in diesem Raum stattfinden kann, die Weiterentwicklung unseres Wissens, das dann sich technisch auch eben manifestieren kann, die Weiterentwicklung dieses Wissens nimmt Raum in Anspruch und zugleich erweitert sie wiederum die menschlichen Räume für Kultur. Sie kommt also aus Kultur und schafft wiederum die Möglichkeit für Kultur. Und ein Bereich von Kultur, der nun uns als Pädagoginnen und Pädagogen besonders interessiert, ist die Bildung. Und in der Bildung geht es um die Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten. Und dazu muss man erstmal auf die menschlichen Möglichkeiten kommen. Und um auf die menschlichen Möglichkeiten zu kommen, braucht es eben diesen freien Raum, in dem sich die Menschen mit sich selbst beschäftigen können, sich auf sich konzentrieren können, beziehungsweise sich in dem Sinne miteinander beschäftigen können, dass nun die einen sich mit den Möglichkeiten der anderen, den Entfaltungs-Entwicklungsmöglichkeiten, den zu entfaltenden und zu entwickelnden Möglichkeiten, Potenzialen der anderen Menschen beschäftigen, sprich Pädagoginnen und Pädagogen sich beschäftigen, damit die Möglichkeiten von Kindern, Jugendlichen, auch von Erwachsenen in ihrer Entfaltung zu unterstützen und zu begleiten. Das heißt, auch die pädagogische Tätigkeit als Unterstützung der Entwicklung der Potenziale der Menschen ist nicht denkbar ohne diesen Raum, der dafür geschaffen worden ist. Ich möchte das jetzt an einem ganz anderen Beispiel mal noch etwas illustrieren. Das ist jetzt, hat mit diesem Bild erstmal gar nichts zu tun, weil wir jetzt ins 19. Jahrhundert versetzt werden. Das hier ist ja in einem gewissen Sinne sozusagen vorgeschichtliche Zeit, wenn man so will, auch wenn dieses Dorf heute so existieren mag. Ich weiß nicht, ob es noch so existiert oder ob es nur, es ist kein Foto, sondern es ist ein, ist gemalt, gezeichnet. Aber nach einem Indianerdorf im südamerikanischen Dschungel, das es so zumindest vor einiger Zeit, vor einigen Jahren noch gegeben haben muss, aber eben von einem Stamm, ein Dorf eines Stammes, der bis vor 10, 20 Jahren mit der modernen Zivilisation noch in so fast keiner Berührung war. Also insofern ist es etwas, was zwar aus unserer heutigen Zeit stammt, aber bezogen auf unsere eigene Geschichte eigentlich in unsere Vorgeschichte sozusagen weist. Insofern ist es ein zeitlicher Sprung zurück und nach vorne zugleich, wenn ich ins 19. Jahrhundert jetzt springe und dort nach Preußen und dort in das vierte Jahrzehnt. Was war das für eine Zeit? Das war die Zeit der Industrialisierung, der industriellen Revolution, der ungeheuren Ausweitung industrieller Produktion. Und das war das, was man auch unter Frühkapitalismus, Frühindustrialisierung versteht. Und wenn ich sage Frühkapitalismus, dann läuten vielleicht bei einigen von Ihnen schon gewisse Glocken. Das war also eine Zeit, in der also auch ganz extensiv und exzessiv die kindliche Arbeitskraft ausgebeutet wurde, also Kinderarbeit an der Tagesordnung war. Und Kinderarbeit hieß damals, dass Kinder ab dem Alter von etwa 4 Jahren bis zu 14 Stunden täglich in die Produktion eingespannt wurden. Das war die in vielen Quellen nachzulesende Realität des Dschungels, wenn man so will, des Frühkapitalismus. Das war nun nicht ein Dschungel von Natur, sondern das war ein menschlicher Dschungel, wenn man so will. Eine Zeit, in der eben die Kinder keinen Raum erhielten für ihre Entwicklung und Entfaltung, sondern wo sie unmittelbar in Anspruch genommen wurden von einer Gewalt, einer gesellschaftlichen Gewalt in diesem Falle, die etwas Dschungelhaftes hatte. Diesen Kindern wurde also kein Raum gegeben. Das Resultat war, dass die Kinder sehr früh schon körperlich und geistig ruiniert waren, in jungen Jahren schon. Das wurde viel beklagt. Es gab eigentlich schon seit Jahrzehnten eine vom Staat verordnete Schulpflicht, der nachzukommen gewesen wäre, der aber faktisch nicht nachgekommen wurde und der auch der Staat nicht wirklich zur Durchsetzung verhalf. Es gab also immer wieder Berichte darüber, wie schädlich unter pädagogischen Gesichtspunkten die Kinderarbeit sei, ohne Konsequenzen. Konsequenzen wurden dann schließlich gezogen, als ich zeigte bei den Rekrutierungen, dass die künftigen Soldaten des preußischen Heeres nicht mehr in ausreichender Zahl zu rekrutieren waren, weil der physische Zustand der 17-, 18-, 19-Jährigen, die für das Heer rekrutiert werden sollten, so miserabel war, dass sie also für den Militärdienst nicht taugten. Damit war also die Verteidigungsfähigkeit des preußischen Staates in Frage gestellt. Und da wurde dann das Interesse doch so von staatlicher Seite so stark an einem Schutz der Heranwachsenden, dass nun wirklich Maßnahmen ergriffen wurden. Es gab also dann im Jahre 1839 Kinderschutzgesetzgebung, Fabrikgesetzgebung hieß das, umfassende Gesetzeswerk, Fabrikgesetzgebung, in der die Kinderarbeit drastisch eingeschränkt wurde und dafür Sorge getragen wurde und dann eben auch, das Gesetz wurde dann auch entsprechend durchgesetzt. Das hat lange, lange gedauert in Deutschland, das hat bis zum Ersten Weltkrieg gedauert, dass also tatsächlich sich in Deutschland die allgemeine Schulpflicht, die es seit dem 18. Jahrhundert gab, gesetzlich auf dem Papier, dass die wirklich so durchgesetzt wurde, dass man sagen konnte, ja, es ist fast flächendeckend realisiert worden, dass alle Kinder und Jugendlichen tatsächlich dieser gesetzlichen Schulpflicht auch nachkommen konnten. Ein entscheidender Punkt war eben die Fabrikgesetzgebung in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Was hat das jetzt hiermit zu tun? Es bedeutet, dass jetzt ein Raum geschaffen wurde. Hier jetzt haben wir es mit einer Sozialtechnik zu tun. Gesetze sind ja eine Art von Sozialtechnik. Sozialtechnik, also eine Technik, die sich nicht mehr gegen Natur und auf Natur richtet, sondern die sich auf gesellschaftliche Prozesse richtet. Aber auch diese gesellschaftlichen Prozesse können ja, wie wir gesehen haben, hier an diesem Beispiel etwas Dschungelhaftes haben. Das, was also hier jetzt draußen drumherum ist, ist also dann sozusagen zu verstehen als die Industrie. Die Industrie, die zugreifen will. Und die Palisaden, die hier errichtet werden, das sind die Gesetze, die verhindern sollen, dass die Industrie auf die Kinder zugreifen kann und sie ausbeuten kann und die kindliche Arbeitskraft ausbeuten kann. Was jetzt geschaffen wird, ist ein Raum für die Kinder. Und dieser Raum, das ist unter anderem dann auch die Schule. Die Schule als ein Raum, in dem eben jenseits dessen, was in der Welt draußen, im Leben draußen alles an Interessen sich manifestiert in Bezug auf Kinder und Jugendliche, dass das alles zurückgehalten wird und nach innen hin eben ein Raum geschaffen ist. Und das sollte dann der schulische Raum sein, der also für die Entfaltung von Kindern und Jugendlichen da ist. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Sie sehen daran, wie dieses ursprüngliche Bild von der zurückhaltenden Technik, das ich mit diesem Dorf erstmal Ihnen versucht habe nahezubringen, wie das auch im übertragenen Sinne zu verstehen ist, als ein Errichten von Grenzen, von zurückhaltenden Grenzen, um nach innen hin einen Raum zu schaffen, einen freien Raum zu schaffen, in dem etwas Neues geschehen kann. Und dieses, dass etwas Neues geschehen kann, das ist für uns als Pädagoginnen und Pädagogen eben eigentlich das zentrale Anliegen. Mit jedem Kind soll etwas Neues ermöglicht werden. Es sollen die spezifischen Potenziale dieses Kindes, das immer einzigartig ist, die sollen erschlossen werden, die sollen sich entwickeln können und sollen auf diese Weise dann auch für die Gesellschaft fruchtbar werden können. Und insofern geht es immer darum, Neues zu ermöglichen, nämlich das Neue, was mit jedem Kind in diese Welt kommt, zu ermöglichen und dem Raum zu geben und dafür Unterstützung zu leisten. Und das kann die Pädagogik nur, diese Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn sie dafür wiederum einen Raum in Anspruch nehmen kann und der ihr durch Technik im weitesten Sinne zur Verfügung gestellt wird, durch zurückhaltende Technik im weitesten Sinne zur Verfügung gestellt wird. Jetzt muss man natürlich sehen, dass dieser Raum, der geschaffen wird, auf der einen Seite so etwas wie eine Abschirmung darstellt, nach außen hin. Wir sehen aber auch Durchbrechungen dieser Abschirmung. Wir haben auf der einen Seite diesen Eingangsbereich sozusagen des Dorfes. Also die Dorfbewohner bleiben ja nicht immer in dem Dorf. Wenn sie dort immer bleiben würden, wären sie zum Verhungern verurteilt. Sie müssen also den Austausch mit dieser gefährlichen Welt draußen auch suchen. Das heißt, es muss auch Löcher geben. In dieser technischen Abschirmung muss es auch Löcher geben, durch die man raus und rein gehen kann. Es muss auch die Möglichkeit des Austausches mit dem draußen geben, wenn man drinnen ist. Denn man lebt auch, wenn man drinnen ist, von dem draußen. Also die Luft, die man atmet, kommt von draußen. Wenn das völlig dicht wäre, wenn das völlig hermetisch wäre, dann würde dieser Raum, der da geschaffen würde oder wird, zum Sarg. Er muss also durchlässig sein. Mit dieser Durchlässigkeit entsteht natürlich auch immer ein Bereich der Gefahr. Das ist klar. Aber er ist wichtig. Dieser Bereich der Durchlässigkeit ist also wichtig, oder die Durchlässigkeit eines solchen abgegrenzten Raums ist wichtig, gehört also mit zu dem Verständnis von Raum und auch von zurückhaltender Technik, dass Durchlässigkeit ermöglicht wird, aber eine Durchlässigkeit, die möglichst einen Austausch mit der gefährlichen Umwelt erlaubt, ohne dass es zu gefährlich wird. Wo da das rechte Maß ist, ne, das ist dann so eindeutig nicht zu bestimmen, hängt dann eben auch davon ab, wie weit unsere Technik sich entwickelt, dass sie einen Austausch ermöglicht, der möglichst ungefährlich ist und dennoch möglichst viel aus dieser Umwelt hereinlässt, was dann im Inneren verarbeitet wird, gebraucht wird, in Anspruch genommen wird. Also die Durchlässigkeit ist sehr wichtig. So, und jetzt sind wir da wieder durch. Jetzt komme ich zum dem, was ich vorhin schon angedeutet habe. Verlasse also jetzt dieses Bild, aber vielleicht behalten Sie es so als Hilfe, als Verständnishilfe so ein bisschen im Hinterkopf. Kommen also jetzt zur Schule. Wenn man das auf dieses Bild überträgt, wäre der freie Raum, der da geschaffen worden ist, also jetzt das Innere der Schule. Die Palisaden sind die Mauern der Schule im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne. Und draußen ist das pulsierende Leben. Und Sie alle kennen sicherlich die Dauerklage, dass die Schule ja so lebensfern sei. Und Sie alle kennen sicherlich auch irgendwie so den damit unterschwellig oder manchmal auch ausdrücklich mehr oder weniger klar formulierten Wunsch, dass die Schule doch sich mehr öffnen möge zum Leben hin. Oder vielleicht, dass sie ganz ins Leben aufgehen möge. Und ich denke, klar, wir wissen ja, gelernt wird nicht für die Schule, sondern gelernt wird fürs Leben. Das heißt, dieser freie Raum, der da geschaffen ist, ist kein Selbstzweck. Dieser freie Schulraum ist kein Selbstzweck, sondern er soll ja nur einen vorübergehenden Aufenthaltsort darstellen, wo dann in das Leben entsprechend gestärkt und bekräftigt hinausgegangen werden kann. Das heißt, dieses Tor ist nicht nur eines, wo täglich rein und rausgegangen wird, sondern irgendwann mal geht man auch ganz raus und geht raus in diesen Dschungel des Lebens. Dann aber mit Kräften versehen, die es einem ermöglichen sollen, in diesem Dschungel des Lebens draußen sich behaupten zu können. Dieser Dschungel des Lebens draußen ist selbst wiederum auch so etwas wie ein Freiraum, denn unser gesellschaftliches Leben ist ja eben wiederum eines, das ja auch der Natur schon wiederum abgerungen worden ist. Das heißt, wir kriegen jetzt so eine Verschachtelung von solchen Räumen ineinander. Wir haben dieser Dschungel, den könnten wir uns jetzt vorstellen als einen mehr oder weniger vielleicht schon gezähmten Dschungel, in dem es dann wiederum andere freie Räume auch gibt, die man aufsuchen kann und an denen etwas passiert. Und das, was in diesem Bild, in diesem archaischen Bild angehört, die ursprüngliche Natur, die ist vielleicht inzwischen so weit weggerückt, dass man sie gar nicht mehr so zu Gesicht bekommt. Oder die Mauern, die diese ursprüngliche Natur fernhalten und die Technologien, die diese ursprüngliche Natur fernhalten, sind für uns gar nicht mehr so im Blickfeld, dass man jetzt da rausgucken könnte und sagen, aha, da ist die völlig wilde, ungezähmte Natur noch. Gibt es kaum noch. Jedenfalls zu besichtigen gibt es kaum noch. Es ist mehr dann, dass wir uns das in der Reflexion durchaus noch als einen Hintergrund, der da ist, mit dem wir im Austausch sind, der gefährlich ist in einem gewissen Sinne. Manchmal, wenn dann sowas wie so ein Tsunami passiert, gerät es nochmal wirklich ins allgemeine Bewusstsein, dass tatsächlich es immer noch passieren kann, dass die Natur mit ihrer überwältigenden Gewalt einbricht in den menschlichen Raum, Freiraum, Lebensraum und dann wieder das menschliche Leben darauf zurückgeworfen wird, auf Naturgewalten zu reagieren. Das kennen wir schon noch, aber es ist sicherlich nicht mehr so in unserem ständigen Horizont, wie das für die Bewohner dieses Dorfes noch in ihrem ständigen Horizont ist. Deswegen also, wenn wir jetzt von Schule sprechen, ist das, was das draußen darstellt, jetzt natürlich nicht mehr die ursprüngliche wilde Natur, sondern das ist das gesellschaftliche Leben. Aber das kann ja genauso schrecklich oder sogar noch schrecklicher sein für Kinder, wenn wir an die Zeit der Frühindustrialisierung zurückdenken. Und ich würde sagen, auch heute ist es sicherlich noch so, dass wenn man die Kinder einfach dem Leben draußen überlassen würde, dass die Kinder nicht sich gegen die Gewalten, die dort herrschen, und mit denen das Interesse an der Ausbeutung von Kindern sich dann auch Geltung verschaffen würde, dass die Kinder sich dagegen aus eigenen Kräften behaupten könnten. Das heißt, Kinder brauchen diese Distanz zum Leben, wenn sie sich entwickeln können sollen. Sie brauchen diese Distanz zum Leben und im weitesten Sinne steht Schule dafür. Das heißt, sie soll eigentlich so etwas wie eine zurückhaltende Technik auch darstellen, eine Art von Sozialtechnik, zurückhaltender Sozialtechnik, die dafür sorgt, dass das Leben innen draußen bleibt. Kinder sollen sich mit dem Leben beschäftigen, im Sinne der Durchlässigkeit, ne? Also das Leben soll schon reingelassen werden, aber in einer Form, in der seine Gewalt gebrochen ist. Soll reinkommen, aber eben nicht in ihrer unmittelbaren Gewaltsamkeit, sondern so gebrochen, dass die Kinder sich sozusagen gefahrlos mit diesem Leben draußen beschäftigen können, ihre Kräfte erproben können, damit spielen können und ihre Kräfte dann auch im Spiel, in der spielerischen Auseinandersetzung mit diesem Leben draußen, mit dieser experimentellen, erprobenden, sich selbst und die Welt erprobenden Praxis entfalten und entwickeln können, stärken können. Das ist eine Form, in der man pädagogische Tätigkeit oder den pädagogischen Auftrag, der in der Schule gegeben ist, beschreiben kann. Das Wort Schule kommt hier, ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt, aber das lateinische Wort wiederum kommt aus dem Griechischen. Das ursprüngliche Wort heißt, ist das griechische Wort Schole. Und Schole heißt im Altgriechischen so viel wie freie Zeit, Raum der Muße. Also da wird, also wenn wir an Schule denken und an die eigene Schulzeit denken, denken wir nicht unbedingt an freie Zeit, sondern an das Gegenteil von freier Zeit. Das war die Zeit des Zwangs. Man musste dorthin und da wurde man in Anspruch genommen und die freie Zeit war dann danach, wenn die Schule aus war. Aber der ursprüngliche Wort ist eben, das ursprüngliche Wortbedeutung ist eben die der freien Zeit der Muße. Das heißt natürlich nicht, dass in dieser freien Zeit nichts passieren soll, sondern da soll natürlich was passieren. Es ist die von den Notwendigkeiten des Lebens freie Zeit. Natürlich soll da etwas passieren und insofern ist das dann keine leere Zeit, sondern es ist schon eine gefüllte Zeit. Und das, womit es gefüllt ist, das gefällt natürlich nicht immer allen. Und man kann sich natürlich auch fragen, ob da die Pädagogik immer in der Schule, die real existierende Pädagogik in den real existierenden Schulen, immer die Art von Zurückhaltung auch aufweist, die nötig wäre, damit Kinder und Jugendliche sich aus ihren eigenen Kräften heraus entfalten können und nicht ständig auf Anforderungen reagieren müssen, die nun seitens Lehrplänen und so weiter, ständigen Vergleiches und Kontrolle an sie gerichtet werden. Also mit dem Begriff der zurückhaltenden Technik könnte man durchaus auch etwas weitergehend eine Vorstellung von zurückhaltender Pädagogik entwickeln, die notwendig wäre, um das zu ermöglichen, was wir unter Bildung verstehen. Und das wäre dann eben Schule in so einem ursprünglichen Wortsinne. Raum dafür, sich selbst entwickeln und entfalten zu können, frei von den Notwendigkeiten des Lebens. Schonraum. Über die preußische Fabrikgesetzgebung habe ich eben schon mal etwas gesagt, als ein Beispiel dafür, wie wichtig und wie notwendig eben gerade die Lebensferne der Schule auch ist. Wie gesagt, sie sollte nicht hermetisch werden, das Leben sollte schon reinkommen und sicherlich sollte man auch rausgehen ins Leben, aber immer mit dem nötigen Schutz vor diesem Leben draußen, mit dem nämlich für die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen nötigen Schutz. Raum für Bildung zu verstehen als Heranführung an die eigenen Möglichkeiten, nicht an die Möglichkeiten der Technik beispielsweise, was ja heute oft die Vorstellung ist, wenn wir in der Schule oder von der Schule verlangen, erwarten, dass sie sich mit den neuen Technologien befasst, dann schwingt da oft die Vorstellung mit, dass in den neuen Technologien sozusagen die Entwicklungspotenziale für unser gesellschaftliches Leben drinstecken. In den Technologien stecken die Potenziale und die Menschen sollen nun an diese neuen Technologien und deren Potenziale herangeführt werden, um die Potenziale der Technik zu erschließen. Als Pädagoge würde man sagen, die Potenziale, in denen die Entwicklungsmöglichkeiten unseres gesellschaftlichen Lebens stecken, sind immer die Potenziale, die in den Menschen sind. Und an die müssen Kinder, Jugendliche herangeführt werden, an ihre eigenen Potenziale. Und die Technologien sind dazu da, diese Potenziale zur Verwirklichung zu verhelfen. Insofern gibt es natürlich ein wechselseitiges Erschließungsverhältnis zwischen den Potenzialen, die in Menschen sind, und den Potenzialen, die in Technologien stecken. Aber die Potenziale, die in Technologien stecken, sind überhaupt nur erschließbar durch Menschen, die ihre eigenen Potenziale entwickeln. Deswegen geht es uns also nicht primär darum, dass die technischen Potenziale erschlossen werden, sondern die menschlichen Potenziale, und das bezeichnen wir als Bildung. Im Unterschied zum technischen Fortschritt, wo es um die Erschließung technischer Potenziale geht, über die Weiterentwicklung dieser Potenziale. Insofern muss man auch die Öffnung von Schule durch den Anschluss ans Netz, das war ja das Thema in der Vorlesung über Schulen ans Netz, ne, dass die Schulen sozusagen ihre Abgeschlossenheit vom gesellschaftlichen Leben, dadurch, dass sie sich ins Netz begeben, sich dort präsentieren und auch im gewissen Sinne öffnen, die muss man schon immer auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass damit nicht diese Lebensferne der Schule im pädagogischen Sinne aufgegeben werden darf. Schule muss lebensfern sein. Aber eben in diesem spezifischen Sinne, wie ich es eben dargestellt habe. Und das muss auch so bleiben, wenn die Schule sich öffnet ins Netz und zum Netz. Jetzt komme ich zu der Erörterung verschiedener Dimensionen des Raums, die eigentlich alle jetzt schon so implizit und manchmal habe ich es auch schon explizit angesprochen, da waren in den bisherigen Überlegungen. Ich möchte aber jetzt nochmal im Einzelnen auf einiges davon eingehen und einiges davon hervorheben. Die erste Dimension von Raum ist, dass Raum immer nur vorstellbar ist unter dem Gesichtspunkt, dass es auch eine Grenze gibt. Und Grenzen sind natürlich ambivalent, grundsätzlich ambivalent. Sie begrenzen den Raum in dem Sinne, dass sie ihn einschränken. Insofern haben sie eine negative Bedeutung für Raum. Bis hierhin und nicht weiter. Dieses nicht weiter ist eine Einschränkung. Und insofern eine Einschränkung auch von Raum, eine Negation von Raum. Auf der anderen Seite ist die Frage, was wäre denn, wenn der Raum unbegrenzt wäre? Ist ein unbegrenzter Raum überhaupt gestaltbar? Ist ein unbegrenzter Raum nicht eine vollständige Überforderung? Muss der Raum, der zur Gestaltung, zur Entwicklung, zur Füllung bereitgestellt wird, muss dieser Raum nicht begrenzt sein? Gehören also nicht Grenzen notwendigerweise zu der Vorstellung von freiem Raum dazu? Also hier steht die Behauptung, nur begrenzter Raum sei gestaltbar. Das heißt, wenn man sich die Grenze vorstellt als etwas, wo man in der Bewegung sozusagen drauf stößt, dann ist das natürlich anstößig. Dann ist das eine Dimension von Raum, die anstößig ist, aber diese Anstößigkeit ist der Grenze ist sozusagen notwendig für unser Raumverständnis. Wahrscheinlich auch für unser Raumempfinden. Wenn wir ins Leere stoßen, können wir auch gar kein Empfinden für Raum entwickeln. Raum oder die Vorstellung von Raum in dem Sinne, dass wir, also das Raumempfinden, entsteht ja dadurch, dass wir uns bewegen. Das heißt, dass wir uns im Raum bewegen und dass wir ein Empfinden von der eigenen Bewegung im Raum bekommen. Und diese eigene Bewegung kann nur empfunden werden immer in Relation zu etwas, was unbewegt ist. Also wir empfinden zum Beispiel die Dynamik unserer Bewegung, wenn wir auf etwas stoßen. Wenn wir eine Hemmung zu überwinden haben. Oder wenn wir um etwas drumherum uns bewegen müssen, was plötzlich vor uns auftaucht. Dieses Plötzliche, dass es vor uns auftaucht, dieses Anstößige, hängt mit unserer eigenen Geschwindigkeit zusammen, die aber erst dann empfunden werden kann, wenn sie eben sich an einem solchen Hemmenden manifestiert. Deswegen brauchen wir also Anstöße, etwas, woran wir stoßen in unserer Bewegung, damit wir unsere Bewegung überhaupt als Bewegung empfinden können. Die Frage ist natürlich, was dann geschieht, wenn wir gegen die Wand laufen und diese Grenze empfinden. So, das eine ist, dass wir unsere eigene Bewegung in diesem Moment empfinden. Der Impuls geht von uns aus. Ich meine, wir können uns auch was anderes vorstellen. Wir stehen still und etwas brettert auf uns zu. Dann sind wir die Objekte eines solchen Zusammenstoßes. Wenn wir selbst uns bewegen und auf etwas stoßen oder gegen etwas stoßen, empfinden wir dies ganz anders. Es ist physikalisch ist es dasselbe. Aber in der Wahrnehmung, in der Empfindung ist es etwas Gegenteiliges. Wir empfinden in diesem Moment unsere eigene Bewegung, dass der Impuls von uns ausgeht, aber dass dem etwas entgegensteht. Wir könnten aber unseren Impuls, ohne dass ihm etwas entgegensteht, gar nicht empfinden. Das heißt, wir brauchen dieses Entgegenstehen, um den eigenen Impuls zu empfinden. Aber natürlich, in dem Moment werden wir gehemmt oder gestoppt. Und damit müssen wir uns dann auseinandersetzen. Wir müssen uns also mit den Grenzen, die wir haben, dann auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung mit Grenzen ist immer dann eine Frage, wie verhalten wir uns zu diesen Grenzen? Sind es Grenzen, die wir akzeptieren können? Oder sind es Grenzen, die wir nicht akzeptieren können? Sind es Grenzen, die wir vielleicht verschieben möchten? Und dann können Grenzen auch erweitert werden und verschoben werden, aufgrund dessen, dass wir sie nicht akzeptieren können oder glauben, nicht akzeptieren zu können. Aber das setzt eine aktive Auseinandersetzung voraus und es setzt eben das Selbstbewusstsein der eigenen Bewegung voraus. Ich bin es, von dem der Bewegungsimpuls ausgeht. Und ich setze mich jetzt damit auseinander, wie weit ich meine eigene Bewegung hemmen lasse, mich selbst in meiner Bewegung zurückhalte oder wie weit ich sage, dieses, was mich hemmt, muss aus dem Weg geräumt werden. Insofern gehört also zu dieser Auseinandersetzung mit Raum und mit der Bewegung im Raum, mit dem Ausfüllen von Raum, die Erfahrung von Anstößigkeiten. Also die Grenzenlosigkeit des Internet nun wiederum, die uns suggeriert wird und die scheinbar dieser Raumvorstellung ja zu widersprechen scheint. Denn wo soll die Grenze des Internets sein? Ne? Kann man die irgendwo angeben, diese Grenze des Internets? Ne, wir werden nie an sie stoßen. Also das Internet ist ist ein Raum, in dem man an nichts stößt. Insofern ist es ein Raum unbegrenzter Möglichkeiten, wie er uns ja auch oft dargestellt wird. Warum ist es aber ein Raum unbegrenzter Möglichkeiten? Warum stoßen wir darin an nichts? Ja, weil eben im Internet nichts Materielles existiert, an das man stoßen könnte. In der wirklichen Welt gibt es Materielles, an das man stoßen kann. Im Internet gibt es nichts Materielles, an das man stoßen könnte. Es gibt natürlich Strukturen, auf die wir stoßen. Und als jemand, der keine Ahnung von Internettechnologien hat, sind das dann tatsächlich auch Grenzen, die uns im Internet gesetzt sind, die wir nicht überschreiten können. Aber wir Menschen im Prinzip könnten, wenn wir uns entsprechend kundig machen, diese Grenzen immer überschreiten, weil es keine von irgendwie von außen kommenden, sondern nur selbstgesetzte Grenzen sind. Also von Menschen gesetzte Grenzen sind, die man also im Prinzip überschreiten kann. Dennoch ist auch das Internet eben nicht der Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Seine Grenze besteht eben darin, dass es ein Raum jenseits des Materiellen ist. Alles Materielle ist aus ihm ausgeschlossen und darin liegt sozusagen die Grenze oder liegen die Grenzen des Internet. Das sind keine Grenzen, die man im Internet erfahren kann, sondern es sind Grenzen, die man nur erfahren kann, wenn man ein leibliches Wesen ist oder als leibliches Wesen eben in dem Bewusstsein lebt und in der Erfahrung lebt, dass man nicht nur im Internet existiert, sondern dass man auch noch in einem Raum außerhalb des Internets existiert. Zum Beispiel dann, wenn der Magen knurrt und man im Internet zwar was bestellen kann, aber nichts essen kann. Die zweite Dimension, die sich unmittelbar an die Dimension von Grenze und Begrenzung anschließt, ist die des Schutzes und der Zurückhaltung, die wir ja auch an dem Bild, das wir vorhin hatten, auch besonders exemplifiziert gesehen haben. Das heißt, die Grenze, die einen Raum umgibt, schützt vor dem Draußen und gleichzeitig muss diese Grenze auch eine sein, die nach innen hin eine Art von Zurückhaltung, nämlich Freihalten des Raumes mit einschließt. Das macht eine Grenze nicht, aber das macht eine Technologie, die die Grenzen errichtet. Das in diesem Sinne zurückhaltend sein soll. Nun haben Grenzen immer was Ambivalentes, wie es ja auch eben schon deutlich geworden ist. Eine Mauer etwa, die ist auf der einen Seite ein Schutz, auf der anderen Seite kann sie aber auch so etwas wie eine Einkerkerung bedeuten, also ein Gefängnis bedeuten. Also der Mauer sieht man es nicht an, nicht? Ob sie eine Schutzmauer ist oder ob sie eine Gefängnismauer ist. Sie kann als Mauer beides sein. Es kommt auch darauf an, welche Funktion sie hat, wo sie steht und wozu sie dient, diese Mauer. Das heißt, der soziale Kontext, in dem sie eingebettet ist, diese Mauer, entscheidet darüber, wie weit das Innere ein Gefängnis ist oder das Innere ein Freiraum ist, in dem man sich entfalten kann. Und so ist es auch mit der Schule, ne? Mit den Schulmauern. Viele Kinder empfinden die Schulmauern wahrscheinlich eher als Gefängnismauern. Also ich selber habe die zum größten Teil als Gefängnismauern empfunden und nicht als Mauern, innerhalb derer dann das freie geistige Leben stattfindet. Ich sehe das heute ein bisschen milder, als ich das als Schüler gesehen habe, aber so ganz verkehrt, denke ich mal, war die Wahrnehmung nicht. Also für viele ist es sicherlich so. Viele nehmen es auch anders wahr. Es kommt darauf an, wie nun dieser Innenraum ausgestaltet wird. Ob er wirklich ein Schutzraum ist und ob die Pädagogik, die dort realisiert wird, eine zurückhaltende Pädagogik ist oder ob es eben ein Gefängnis ist, in dem eine aufdringliche, penetrante, ständig zu Reaktionen, die heranwachsen zu Reaktionen zwingende Pädagogik praktiziert wird. Wenn wir jetzt das Internet betrachten als einen Raum, der unter dem Gesichtspunkt von Schutz und Zurückhaltung zu betrachten ist, dann kann man sich fragen, wovor schützt denn eigentlich das Internet? Oder auch, was sperrt es aus, was sperrt es ein? Also es schützt uns im gewissen Sinne vor der materiellen Welt. Das ist aber durchaus auch ambivalent. Also das, was man dann wiederum als die mögliche Anonymität im Internet bezeichnet, dass ich mit einem Avatar, mit irgendeiner Selbstdarstellung im Internet mich präsentieren kann, ohne jemals preisgeben zu müssen, wer ich in Wirklichkeit bin. Das kann was Positives sein, das kann was Negatives sein. Es kann mich davor schützen, dass ich wegen meiner Hautfarbe oder wegen irgendeiner anderen materiellen Auffälligkeit, jetzt fällt mir das Fremdwort dazu nicht ein, diskriminiert werde, genau, das war's. Danach habe ich gerade gesucht, dass ich also diskriminiert werde, draußen im Leben. Sobald man mich, was weiß ich, in irgendeinem Darmstädter Vorort mit pechschwarzer Haut sieht, bin ich sicherlich irgendwie markiert und abgestempelt und wird mir nicht mehr unbefangen begegnet. Ich werde nicht einfach als Mensch behandelt, sondern ich werde eben als Schwarzer behandelt. Und wenn ich das als diskriminierend empfinde, oder wenn es diskriminierend ist, dann kann der Schutz, den das Internet mir bietet, wirklich als wohltuend empfunden werden. Und so wird es ja auch großenteils auch thematisiert, dass das Internet eben eine vorurteilsfreie Begegnung von Menschen miteinander erlaubt, eben weil die durch materielle Merkmale, physische Merkmale, ausgelösten Vorurteile, im wirklichen Leben draußen ausgelösten Vorurteile, dort so dann erstmal nicht greifen. Oder zumindest nicht mit der Gewaltsamkeit greifen, wie das draußen der Fall ist. Das kann also außerordentlich wohltuend sein. Auf der anderen Seite schützt es natürlich auch Menschen, die das Internet nutzen für ihre Absichten, für ihre dunklen Absichten, die manipulativen Charakters sind oder was auch immer, wo dann also so etwas, die Frage von Jugendschutz, Kinderschutz, Jugendschutz eine große Rolle spielt. Wie kann man Kinder und Jugendliche, die ins Internet gehen, davor schützen, dass sie dort manipuliert werden? Dass sie dort mit Personen in Kommunikationsbeziehungen geraten, die eben genau den Schutz des Internets für ihre Zwecke ausnutzen. Also das ist durchaus auch ambivalent, dieser Schutz, den das Internet bietet. Es sperrt das Materielle aus. Darin liegt zum Teil eben der Schutz, wir sprechen ja auch vom Schutz der Dunkelheit, ne? Also im gewissen Sinne ist es eine Art von Schutz der Dunkelheit, den das Internet uns bietet. Was sperrt es ein oder wie sperrt es ein? Ja, es sperrt dann ein, wenn das, was im Internet möglich ist, für das Ganze gilt. Wenn also das Leben draußen gegenüber dem, was im Internet stattfinden kann, sozusagen seine Bedeutung verliert. Wenn das eigentliche Leben sich verlagert ins Internet, weil das Leben draußen vielleicht zu unerträglich ist, weil es zu wenig interessant ist, zu wenig Spannung bietet. Das heißt, wenn der Aufenthalt in diesem Raum zur Sucht wird, und das Phänomen gibt es ja, dann kann man sicherlich von einer Art von Einsperrung auch reden, dem diejenigen, die dieser Sucht unterliegen, dann ausgesetzt sind, auch wenn es eine Einsperrung ist, die sie selbst gesucht und gewollt haben. Eine dritte Bestimmung von Raum ist eine, die überraschenderweise in der Literatur zu Raum selten bis fast gar nicht explizit vorkommt. Nämlich, dass unser Raumempfinden immer auch etwas mit Leere zu tun hat. Dass es da etwas gibt, wo nichts ist. Dass also Raum etwas mit nichts zu tun hat. Im Sinne eines zu gestaltenden Raums natürlich mit einem noch nichts. Und damit komme ich zu Sog. Das heißt, da ist noch nichts, aber da soll was hin. Ja, da kann was hin. Ob kann oder soll, also das eine würde eher Attraktivität zum Ausdruck bringen. Da kann was hin. Ich kann mir überlegen, ob ich diesen freien Raum, der mir da zur Verfügung gestellt wird und der noch leer ist, an dem noch nichts ist, ob ich den jetzt fülle mit meinen Produkten, mit mir selber vielleicht, dass ich also auf diese Weise aus dem Nichts etwas werden lasse, kreativ bin. Das würde die Attraktivität eher betonen. Aber wenn wir etwa von Vakuum sprechen, dann kommt ja so etwas wie Sog auch ins Spiel, wo es also nicht mehr eine freiwillige Geschichte ist, ob da nun etwas passiert, sondern ein Vakuum zieht irgendwie etwas an. Und dann muss man diese Leere füllen. Ein Vakuum ist eine Leere, die nicht leere bleiben kann. Außer man schafft künstlich eben eine Umrandung, eine Umwandlung des leeren Raums, der also verhindert, dass etwas eindringt. Vielleicht ist kein Wort dafür ein. Also bei einem Gefäß ist es klar, ne? Sind es die Wände des Gefäßes, die dafür sorgen, dass das Vakuum im inneren Vakuum bleibt. Aber sobald an irgendeiner Stelle ein Loch im Gefäß ist, gibt es eine Implosion. Das heißt, das Vakuum saugt sozusagen von außen etwas an. Und so ist es auch mit leeren Räumen, mit freien Räumen im Sozialen, dass diese Räume eine solche Sogwirkung entfalten können. Das heißt, wenn ich den Raum nicht fülle, dann füllt ihn jemand anderes, weil frei bleibt er nicht, sozusagen. Und insofern ist etwas mehr da drin als nur die Attraktivität im Sinne des freundlichen Angebots. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr, sondern es gibt auch zunehmend einen Druck, diesen Raum zu füllen, eine Nötigung dazu, diesen Raum zu füllen. Und das lässt sich eher durch den Begriff des Sogs, der sich mit der Vorstellung von Vakuum verbindet, auch verbinden. Das heißt, es gibt einen Aufforderungs- und Nötigungscharakter auch von Leere möglicherweise, dem wir ausgesetzt sind. Das kann man mehr oder weniger stark empfinden, aber wenn das Internet zunehmend ein sozialer Lebensraum ist, dann ist es sozusagen eine Frage auch des gesellschaftlichen, ich will jetzt noch nicht sagen Überlebens, aber der gesellschaftlichen Positionierung für jeden Einzelnen, wie weit er in der Lage ist, auch in diesem Raum sich zu platzieren. Diese Leere von Raum, das haben wir ganz am Anfang schon gesehen, ist nicht eine Leere, die einfach um uns herum existiert. was um uns herum einfach existiert, ist eine gefüllte Welt. Ja, also das, was am Anfang da mit dem Dschungel charakterisiert worden ist. Nicht der leere Raum ist das, was ursprünglich um uns ist. Das heißt, leerer Raum muss erst geschaffen werden. Dafür haben wir die Begriffe aufräumen, freiräumen, ausräumen, einräumen. Das heißt, ein Raum, in dem bereits etwas ist, wird leergeräumt. Das mit ausräumen und freiräumen. Das Ausräumen betont, da wird etwas weggeschafft. Und das Freiräumen betont eher, was dann entsteht dadurch, nämlich freier Raum. Auch das Aufräumen hat einen solchen Charakter, nicht? Also wenn irgendwo Chaos ist und Durcheinander ist, haben wir das Gefühl, selbst wenn da Lücken sind zwischen den Dingen, dass das kein wirklicher Freiraum ist. Also eine gewisse Art von Struktur und Ordnung brauchen wir auch, damit dieser freie Raum, die Lücken zwischen den Dingen auch tatsächlich für uns als möglicher Bewegungsraum entstehen. Deswegen räumen wir auf. Dadurch ist physikalisch nicht mehr Raum entstanden, als vorher existierte. Aber in unserem Empfinden ist wieder mehr Raum da. Raum, in dem wir uns bewegen können. Das heißt, Ordnung als oder Ordnung schaffen hat auch etwas mit Raum schaffen zu tun. Physikalisch wird überhaupt kein Raum geschaffen, aber im übertragenen Sinne wird auf diese Weise Raum geschaffen, durch das Aufräumen Raum geschaffen. Deswegen immer wieder aufräumen, deswegen kann es so unangenehm sein, wenn aufgeräumt ist. Aber wir wissen auch, dass die Empfindungen da sehr, sehr unterschiedlich sind und manche brauchen etwas mehr Unordnung, um die Struktur, die durch die Ordnung da ist, nicht als zu übermächtig, als zu zwingend zu empfinden. Denn das ist sozusagen ja die Kehrseite von Ordnung, dass sie eine feste Struktur uns vorgibt, an die wir uns halten müssen und die uns wiederum irgendwie zwingt, unsere Bewegungsmöglichkeiten begrenzt und uns bestimmte Bewegungsrichtungen, Orientierungen aufzwingt und insofern auch wieder Raum nimmt. Also es ist durchaus ambivalent und das rechte Maß da zu finden von Ordnung und Unordnung, das ist für jeden individuell unterschiedlich. Etwas Ordnung, denke ich mal, braucht wahrscheinlich jeder. Etwas Unordnung sicherlich auch, damit es nicht zu zwingend erscheint. Denn sonst ist es eine Maschine, da herrscht vollkommene Ordnung in einer Maschine und Maschine, also das Empfinden zu sein, Teil einer Maschine zu sein, ist nicht unbedingt ein Freiheitsgefühl. Und der Zwischenraum und Abstand zwischen den Dingen und auch zwischen uns und den Dingen und uns und den anderen Menschen ist ebenfalls einer, der nötig ist. Das hängt mit Ordnung zusammen, dass Dinge auch in einen gewissen Abstand zueinander gebracht werden, dass man zum Beispiel zwischendurch gehen kann, dass man drumherum gehen kann, um die Dinge zum Beispiel auch von anderen Seiten betrachten zu können. Das ist ja wichtig. Dazu müssen man aber auch Abstände da sein, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Das gehört alles mit zum Aufräumen dazu, solche Abstände zu schaffen. Und wir dürfen nicht zu eng sein, wir dürfen nicht zu weit sein, sie müssen genau richtig sein. Aber was das heißt, dass sie genau richtig sind, das ist etwas, was sich nicht einfach irgendwo in einem Regelwerk festlegen lässt, sondern das ist etwas, was auch ausgehandelt werden muss zwischen Menschen. Das hat was mit der jeweiligen Kultur auch zu tun, wie viel Abstand man zum Beispiel braucht, um sich wohlzufühlen. Das hat was mit der Individualität des Einzelnen zu tun. Jedenfalls sind das also Dinge, die in der im gesellschaftlichen Zusammenleben permanent eine große Rolle spielen, die immer mit der Frage von Raum und Räumlichkeit zu tun haben, im Sinne von Bewegungsraum, Anstößigkeiten, Grenzen, Leere, Sog, Abstand und so weiter. Ja, auch das hatten wir schon, dass der Raum nicht hermetisch abgeschlossen sein darf, sonst wird er zum Sarg. Wir brauchen Türen, wir brauchen Fenster. Türen brauchen wir, um den Raum auch mal verlassen zu können. Mit der Möglichkeit der Rückkehr. Manche Räume verlässt man auch immer, das sind Durchgangsräume, um dann in andere Räume zu kommen. Insofern bewegen wir uns im gewissen Sinne in unserem Leben auch von Raum zu Raum. Bleiben nicht immer in demselben Raum. Also diese Möglichkeiten des Verlassens, des Zurückkehrens müssen gegeben sein. Es muss die Möglichkeit des Austausches auch von innerhalb des Raums nach draußen hin gegeben sein. Wir brauchen also, wenn man jetzt das Internet als Raum betrachtet, Türen. Wir haben Türen, durch die wir das Internet betreten können. Das wird ja auch mit diesem Begriff oft bezeichnet. Also Portal heißt es dann. Portale sind also Zugänge, Eingänge in bestimmte Bereiche des Internet. Der Zugang zum Internet selbst hat nicht unbedingt so eine Bezeichnung oder benutzt nicht diese Metaphorik jedenfalls. Wir haben Fenster, Windows, jenseits des Produktes, das so heißt, durch die man sozusagen hineinschauen kann. Damit wird ja diese Assoziation in Anspruch genommen, dass der Bildschirm, durch den wir sozusagen in diesen Raum hineinschauen, so eine Art von Fenster ist, durch den wir eben in einen anderen Raum hineinschauen können. Oder auch aus dem Raum, in dem wir uns befinden, hinausschauen können. Also was da hinein und hinausschauen ist, das ist ja eine Frage der Perspektive, die man einnimmt. Nur innerhalb des Internets oder innerhalb des Internets gibt es eigentlich keine Türen und keine Fenster. Das ist eine interessante Geschichte. Es gibt keinen Ausgang von innerhalb. Wir ziehen uns sozusagen mal halt von außerhalb zurück, weil wir nie ganz drin sind. Deswegen können wir uns rausziehen. Ein Wesen, das nur im Internet sich befände, also sowas wie ein Avatar zum Beispiel, ein künstlich geschaffenes Wesen, was sich nur im Internet aufhielt, könnte es nie verlassen. Für den gäbe es keine Tür raus. Auch kein Fenster raus. Also diese Möglichkeit des Hinein- und Hinausgehens und Hinein- und Hinausschauens zwischen realem Raum, physischem Raum und immateriellem Raum, Cyberspace, virtuellem Raum, kann es nur für Wesen geben, die in beiden Räumen sich aufhalten und immer im physischen Raum bleiben, den eigentlich nie verlassen. Günther Anders hat bezogen auf die Massenmedien Anfang der 60er, 70er Jahre. Das Buch ist dann 1980 erst veröffentlicht worden, aber was er da geschrieben hat, stammt aus den Jahrzehnten davor schon. Von Schizotopie gesprochen, als einer neuen Art des Im-Raum-Seins für den modernen Menschen. Er sitzt im Wohnzimmer, das hat ja noch nichts mit Computer zu tun, sondern mit Fernsehen zu tun. Er sitzt im Wohnzimmer und der Bildschirm, der Fernseher läuft. Wo ist er, wenn er Fernsehen guckt? Und Günther Anders sagt, er ist an zwei Orten. Er sitzt sozusagen physisch, real im Wohnzimmer, in diesem Sessel. Gleichzeitig ist er geistig aber ganz woanders. In einem Raum nämlich, der ihm durch dieses Medium eröffnet wird, durch das Fernsehen eröffnet wird. Das nennt er Schizotopie, ne? Also, dass man sich an zwei Orten gleichzeitig aufhält. Und die Herausforderung, die darin besteht, ist eben die, dass man eben wirklich permanent an beiden Orten sein muss. Man darf sozusagen auch nicht vergessen, dass man im Wohnzimmer ist. Man kann es vergessen, aber kann fatal sein, wenn man es vergisst. Man braucht sozusagen immer irgendwo hier im Hintergrund so eine Art von Awareness dafür, dass man noch in diesem Wohnzimmer sich auch befindet. Gleichzeitig ist man voll aufgegangen, vielleicht in das Fernsehspiel, was da gerade läuft, oder die Soap, die da gerade läuft. Und diese Doppelexistenz, dieses gleichzeitige Leben in zwei parallelen Welten, das ist dann auch etwas, was in Bezug auf das Internet ja als Anforderung an uns gestellt ist, womit wir klarkommen müssen. Im Moment macht das für den Einzelnen sich noch gar nicht dramatisch ausnehmen, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, das Online-Sein ist nicht etwas, wozu man sich entschließt, indem man an den Computer geht, den einschaltet und ins Internet geht, sondern das Online-Sein ist permanenter Zustand. Sie tragen Ihren Internetzugang am Leib und er ist sozusagen ständig offen. Sie sind permanent online. Das ist ja so die Perspektive, die durchaus ja technisch schon eröffnet ist. Dass Sie Ihre Hardware das technische System, das sie ins Internet bringt, am Leib tragen, auch vergessen können, dass sie es am Leib tragen. Ist es in die Kleidung integriert oder noch irgendwann mal ist es vielleicht in den Körper integriert. Es wird selbstverständlich, zweite Haut sozusagen, diese Technologie, und sie sind immer online. Jederzeit erreichbar durch das, was aus dem Netz auf sie zukommt, und sie selber können jederzeit im Netz operieren, parallel zu der Wirklichkeit, in der sie operieren. Wenn Sie sich das vorstellen, wird wahrscheinlich diese Vorstellung von Schizotopie, die der Günther Anders beschrieben hat, kriegt sich schon noch eine etwas andere Dimension im Hinblick auf die Veränderung unseres Lebens, die das möglicherweise mal bedeuten wird. Ich selber kann mir noch keine Vorstellung davon machen, wie das sein wird und was das heißen wird. Ob das überhaupt lebbar ist. Ja? Oder ob das vielleicht tatsächlich dann auch so ist, dass man einfach um des Überlebenkönnens willen offline, bestimmte Zeiten offline gehen muss und dass sowas vielleicht auch sogar festgeschrieben werden wird. Zum Schutze der Menschen. Also die Fähigkeit zum Wechsel zwischen den verschiedenen Wirklichkeitssphären, sie unterscheiden zu können, zu wissen, was im Internet real ist, ist etwas anderes, als was in der wirklichen Welt real ist. Also dass dies zwei unterschiedliche Realitäten sind, in denen man sich auch unterschiedlich verhält, unterschiedlich bewegt und wo unterschiedliche Anforderungen an einen gestellt sind. Das muss man beherrschen. Und wenn dies auch noch parallel und gleichzeitig ist, ist das sicherlich noch mal schwieriger, als wenn es nur ein zeitlicher Wechsel ist. So, jetzt bin ich da und stelle mich darauf ein, dann komme ich wieder zurück und stelle mich darauf ein. Dann sind Sie sozusagen ständig immer in beiden Welten und müssen sich auf beides gleichzeitig einstellen können und sozusagen instantan switchen können zwischen diesen beiden Wirklichkeitssphären. Ja, damit bin ich eigentlich inhaltlich soweit durch. Ich glaube, die Zeit ist rum. Der letzte Punkt, dass ich da auf Otto Friedrich Bollnow eingehe, ist nicht so wichtig. Den können wir hier auch weglassen. Es hätte mehr oder weniger zusammenfassenden und rückblickenden Charakter gehabt. Otto Friedrich Bollnow hat 1963 ein Buch über Raum geschrieben. Mensch und Raum heißt, das ist ein Philosoph und Pädagoge gewesen, phänomenologisch orientierter Philosoph und Pädagoge, Mensch und Raum, und er hat dort sehr grundsätzlich sich damit auseinandergesetzt, auf einer philosophischen Ebene damit auseinandergesetzt, was denn Raum für die menschliche Existenz bedeutet, und ist dazu eine Auflistung von 10 wesentlichen Punkten gekommen, was Raum ausmacht. Die wäre ich jetzt nochmal durchgegangen und da hätten Sie aber alles wiedergefunden, was ich Ihnen hier schon dargestellt habe. Da wäre jetzt nichts Neues dazugekommen. Sie finden das im Skript dann auch, können das da dann auch nochmal nachlesen. So bin ich mit dem, was ich mir für heute vorgenommen habe, durch. Und dann sehen wir uns nächste Woche dann hoffentlich wieder mit vollständig funktionierender Technik wieder. Tschüss.